gesprochen, wie wir durch Schwierigkeiten reifen und stark werden und ausharren lernen. Na? Und ich weiß nicht, sitzt hier jemand im Raum, der noch nie in irgendeiner Weise Schwierigkeiten gehabt hat? Der macht den Finger hoch. Ich denke, wir haben alle schon unsere Herausforderungen. Und ich möchte da heute einen kleinen Einschub machen, um da noch näher drauf einzugehen, nicht auf die Schwierigkeiten, sondern eben auf dieses Starkwerden. Und durch diese Schwierigkeiten gezielt aus eigener Entscheidung durchzugehen. Also nicht von den Schwierigkeiten getrieben zu handeln, sondern ich habe einen Plan und gehe in diesen Schwierigkeiten nach diesem Plan vor. Jetzt wäre es gut gewesen, Stefan wäre da gewesen, weil der einfach viel besser Sachen weiß als ich. Es geht nämlich um Vermessung. Ich habe mir jetzt sagen lassen von meinem Schwager, dass ein Vermessungspunkt, ein sicherer Punkt benutzt wird, um Land auszumessen. Da habe ich heute Morgen mal im Internet gelesen, das ist egal, ob, vielleicht weißt du auch was darüber, Erwin, dann kannst du das gerne sagen, weil ich mache das so stümperhaft. Weißt du was über Vermessung, wie das funktioniert?
Ja. Man hat die ganze Welt vermessen, vom Meerespunkt aus. In Deutschland war der erste Messpunkt auf Nürnberg. Das war der Also Deutschland war der erste Messpunkt auf Nürnberg. Das war der Meereslevel, das Punkt 0. Und von dort aus hat man dann einen Punkt am Land angemessen. Und das war dann der nächste Punkt. Und dann hat man das ganze Land vermessen und hat überall so Marken hinterlassen. Ja, zum Beispiel in der Obersteiner Bahnhof ist eine Marke, da steht dann dran, Vermessungspunkt Höhe 265 Meter oder sowas. Mhm. Und die werden dann halt überall dann gesetzt.
Genau, aber man muss erstmal einen Punkt haben, um dann von diesem Punkt aus weiter Land einzunehmen, zu vermessen. Das geht in die Höhe, in die Tiefe und in die Länge. Mittlerweile haben sie die Marke, ich glaube für alle drei Sachen, habe ich heute Morgen gelesen. So, genauso ist das auch mit unserem Leben. Wenn wir uns nicht eine Marke setzen, von der aus wir unser Land einnehmen wollen, dann wird diese ganze Sache sehr abenteuerlich, sehr aufreibend, sehr unruhig, weil wir nicht wissen, was geschieht. Wir sind immer davon abhängig, was von außen kommt, wie wir was tun müssen oder was wir sagen müssen, wie wir reagieren müssen. Es ist also wichtig, dass wir uns Vermessungspunkte setzen. Und das fängt bei einem Punkt an. Wir brauchen als Christen sogenannte Vermessungspunkte, um als Christ gute Wege zu gehen. Und da möchte ich heute mit uns drüber sprechen. Dieses Wort dafür ist intentional, nicht Intention, sondern intentional. Intentional bedeutet, es ist verknüpft, zweckbestimmt, zielgerichtet. Und eine Intention, mit T geschrieben, ist ein fokussiertes Bewusstsein. Es ist wie eine Art Absichtserklärung, also dieser Vermessungspunkt. Und nach diesem Vermessungspunkt, nach dieser Absichtserklärung, die ich getroffen habe, richte ich meine weitere Vorgehensweise aus. Einer reicht nicht ein Punkt. Man muss schon mehrere Richte haben. Also, intentionales Christenleben ist mit einer Intention verknüpft. Es ist zielgerichtet, es ist zweckbestimmt. Wenn wenn wir die Evangelien lesen, dann können wir ein wunderbares Vorbild in Jesus sehen. Wir wissen, dass er in seinen Tagesabläufen, wenn man es oberflächlich betrachtet, könnte man sich vorstellen, dass er wirklich geleitet wurde, das zu tun, durch die Menschen, die kamen, mit ihm geredet haben, die Kranken, all diese Umstände. Aber wenn wir näher schauen und wissen, er wusste genau, warum er auf dieser Welt war, können wir von ihm lernen. Also es geht heute darum, wie lebe ich mein Leben, wie gehe ich mit meiner Zeit um und wie verbringe ich meinen Tag. Lebe ich ein Leben, das von außen bestimmt wird? Werde ich herumgeworfen von diesen Dingen, die von außen kommen? Jesus wusste, dass er genau zur richtigen Zeit auf der Erde war und für eine bestimmte Zeitdauer auf der Erde war. Und er wusste auch, dass er auf dieser Erde war, um einen Auftrag zu erfüllen. Und er wusste auch, warum er gekommen war, aus Liebe. Bitte mal Lukas 19, Vers 10. Wir werden jetzt einfach verschiedene Bibelstellen sehen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was sagt Jesus? Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, das Suchen ist dieses, er schaut genau hin. Er hält sich so offen, dass er weiß, welche Menschen ihn jetzt brauchen. Er muss nicht erst suchen nach außen, sondern er ist diese Haltung, so wie wir Gott suchen, diese Haltung, diese innerliche Offenheit zu hören, auf den Geist Gottes zu hören, auf seinen Vater zu hören, die Menschen mit den Augen wahrzunehmen und zu retten, was verloren ist. Darum wusste Jesus. Das war sein Punkt, einer seiner Punkte, Vermessungspunkte. Ich bin da, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Jetzt haben wir noch eine andere Stelle, Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Also Jesus wusste, wenn er auf der Erde ist, er verherrlichte Gott, er ist da, er verherrlicht seinen Vater und er tut das Werk. Das war ja ziemlich am Ende, vor der Kreuzigung war das, als er das sagt. Er tut das Werk, was der Vater ihm gegeben hat, beauftragt hat, es zu tun. Auch da, Jesus wusste genau, er ist da, um den Vater zu verherrlichen, indem er das vorlebt, indem er den Vater predigt. Er ist da, um das Werk zu vollenden, das der Vater ihm gegeben hat, dass er es tun soll. Jetzt bitte Lukas 4, Verse 18 und 19. Jetzt ging er auf das Werk ein. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das ist das Werk, wozu er beauftragt wurde. Im Jesaja ist das schon vorausgesagt. Bitte Johannes 4, Vers 34. Genau, um zu verkünden, das angenehme Jahr, das Jahr der Liebe hat er verkündet. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Also merkt, er weiß drum, und genau wenn wir das lesen, wie er durch die Lande gezogen ist, was er gesagt hat, dann können wir sehen, er wusste um seinen Auftrag, er wusste um dieses, und er hat es festgemacht. Das werde ich tun. Und es auch wirklich, um es zu können, musste er einen zweiten Schwerpunkt in seinem Leben setzen. Und das finden wir in Lukas 5, Vers 16. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Markus 1, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Lukas 4, Vers 42, bitte. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm, und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegging. Also er hatte als zweiten Schwerpunkt, immer wieder lesen wir das, die Stille mit Gott.
Die brauchen wir auch.
Amen. Er hatte die Stille mit Gott, das war eine Intention, und das hat ihn morgens früh, bevor alles andere wach war, von seiner Schlafmatte hochgeholt. Weil er wusste am Tag, es gibt zu tun. Ich habe einen Auftrag. Ich habe 3 Jahre Zeit, diesen Auftrag zu erfüllen. Das wusste er. Und er wusste ja auch ziemlich früh schon, wie er enden würde. Ja? Das müssen wir uns mal klar machen. Er wusste, er würde leiden. Er würde verhöhnt, verspottet, gequält werden. Er musste ans Kreuz. Das wusste er. Und er hat sich dadurch nicht in seiner Intention aus der Bahn, auch von seiner Intention wegreißen lassen. Aber er hatte eben diesen Schwerpunkt: Ich brauche die Stille mit meinem Vater. Und die hat er regelmäßig gemacht. Er besuchte bewusst die Zeit mit dem Vater, ganz persönlich. Und dann hat er getan, was zu tun war. Wenn wir jetzt auf uns zurückkommen, was sind die Ziele, die wir uns gesteckt haben? Was ist das Ziel, was ich mir gesteckt habe, oder die Ziele, die ich mir gesteckt habe? Was sind die Dinge, von denen ich spüre, dass Gott möchte, dass ich sie tue? Und dass ich sie dann bewusst tue? Also es ist wichtig, dass wir wissen, wozu bin ich hier? Dass wir wissen, wie möchte ich meine Zeit gestalten? Ganz wichtig. Und dann auch das als festen Punkt machen. Und da fällt mir die Anne wieder ein. Anne, wir haben vorhin, hat er gesagt, wir sind schon fast ein Jahr mit der Gemeindezeit oben bei euch. Kannst du nochmal so ganz von bevor das losging sagen, du wusstest ja auch was. Was wusstest du? Gib ihr mal das Mikro, bitte.
Muss ich nicht so anzufangen. Das Leben, meine ich jetzt.
Also ich hatte ja ein Buch gelesen von dem Magis, und da ging es ja um die Apostelgeschichte. Und darum, dass halt die Urgemeinde hat sich ja täglich getroffen und hatte Gemeinschaft miteinander. Und irgendwie hat Gott mir dann aufs Herz gelegt, dass ich das hier mit unserer Gemeinde auch machen soll. Und so ist das dann entstanden.
Ja, du bist dann aktiv geworden, du hast da einen Schwerpunkt gelegt.
Genau, ich habe euch das ja dann erzählt, genau. Und gefragt, ob
richtig. Ihr dann... Ja, und es war auch eine Einheit, weil es auch ein Eindruck mit war. Ja, also du hast das dann als Punkt und bis heute hat sie das als Schwerpunkt auch, also als Fixpunkt. Jetzt weiß ich noch von euch beiden, als die Nummer vom Erwin ins Krankenhaus kam, da wusstet ihr auch etwas, als ihr sie gesehen habt. Anke, kannst du da vielleicht mal kurz was von sagen? Du wusstest was. Die Mama vom Erwin war im Krankenhaus und dann wollten die anderen, dass sie ins Altenheim geht. Und ihr wusstet irgendwas ganz genau. Was wusstet ihr?
Ich wusste auf jeden Fall, dass sie da nicht hin sollte.
Ja.
Und wir wussten, dass wir uns dafür einsetzen wollten, dass sie nach Hause kommen.
Richtig. Und was habt ihr dann gemacht?
Mit den Leuten, also mit den Geschwistern gesprochen.
Genau.
Und angeboten, dass wir dann da sind, wenn sie uns brauchen.
Richtig, und das seid ihr auch.
Ja.
Seht ihr? Auch merkt ihr das? Es ist ein Wissen, ein Herzenswissen. Dieser Punkt wird festgemacht und anhand dieses Punktes wird gehandelt. Ne? Gut. Wie war das mit der Reise, die du jetzt beginnst? Das ist auch so ein Beispiel. Wir bringen extra Beispiele, dass es greifbar wird. Ganz kurz, du hast es, im Herzen wird es größer und beginn einfach da.
Also ich hatte davon gehört vor 4 Jahren, aber es war halt nicht der richtige Zeitpunkt. Irgendwie immer, also es ging halt weg, der Wunsch. Und dann letztes Jahr, als der Heilige Geist mich gefragt hat, ob ich bereit bin, alles aufzugehen und ihm nachzufolgen. Also hat er mich eigentlich auch erst vorbereitet darauf, durch Reinhard Hörtler, durch sein Buch über natürliche Versorgung und durch YouTube-Teachings, die ich geguckt hatte. Und als ich da Frieden hatte, dann wurde der Wunsch auch stärker. Also denke ich mal, dass der Wunsch war richtig, aber die Zeit war noch nicht bereit.
Genau. Ja.
Ja, und dann habe ich halt gebetet und habe den Heiligen Geist gesagt, also ich bin sicher, dass das von dir ist, aber ich erwarte dann halt auch, dass du dann die Tür dafür öffnest und eigentlich wird auch passiert. Mhm.
Ja. Und dann hast du auch, also auch sie hat dann einen Fixpunkt gemacht und dann danach geregelt. Judith, erzähl kurz, als du wusstest, du sollst zur Bibelschule. Das ist auch so ein Sündenpunkt. Du hast ja was festgemacht und da war ja auch einiges mit verbunden.
Ja, also das kam bei mir, wo ich die Freundin besucht habe, die Bibelschule anfangen wollte. Und ich hatte gerade Urlaub und in der Woche, also ich hatte einfach dann gefragt, ob ich mal mitgucken kann. Hat Gott mir ins Herz gesprochen, dass er möchte, dass ich so schnell wie möglich Vollzeit halt auch nach Birkenfeld komme. Genau. Und das war wirklich, wusste ich, ja, das ist so. Und dann hat er sich ganz treu wirklich zu allem gestellt, was geregelt werden musste mit Kündigungen und Umzug und ja, reinbekommen. Aber das ist längere Geschichte. Aber er war einfach treu in allen großen und Kleinigkeiten und ja, ich total berührt war, wie er sich so gestellt hat.
Aber er konnte nur seine Treue erweisen, weil du Schritte gegangen bist. Du hast dich darauf eingelassen, das als deinen Fixpunkt zu nehmen, ja, Vollzeit Bibelschule, und hast dich bewegt. Und da konnte Gott dann auch seine Treue beweisen. Merkt ihr auch da, wir könnten ganz viel bei Mabel, könnten wir bei Lisa, könnten wir bei Ekumi, jeder, der wirklich, auch du, Friedrich, also ihr merkt, ihr hattet im Leben schon alles sowas, ne? Also wichtig ist, etwas, wovon wir wissen, das ist richtig, dass ich es jetzt tue, dass wir dann auch in die Aktivität hineinkommen. Wir wissen, dass Jesus diese Hingabe hatte, diese Stille immer wieder. Aber überhaupt die Voraussetzung, hören zu können und das umzusetzen, da bedarf es eigentlich etwas davor. Was beginnt, wenn wir Jesus in unser Herz einlassen? Und das ist das, die Aufgabe des eigenen Ichs. Wer sitzt auf dem Thron? Und bei uns Christen ist es oft, dass man immer wieder mal auf den Thron klettern möchte. und dann denkt, man möchte seine eigenen Gedanken, seine eigenen Wege gehen. Und oft ist das dann auch gepaart mit nicht so produktiv. Es ist oft, dass wir uns schaden. Also eine ganz große Voraussetzung ist, um dieses zielorientierte Leben zu leben, ich sage, ich steige vom Thron herab. Nicht ich bin der Mittelpunkt, sondern Jesus, du bist der Mittelpunkt. Deine Worte sind der Mittelpunkt. Nicht ich regiere, du regierst. Und da wollen wir uns den Paulus angucken. Jetzt hoffe ich, dass ich die Stelle finde. Philippa, machen wir Philippa 3, Verse 4 bis 8. Ich weiß nicht, ob es die ist. Aber ist es, ist richtig. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Ich-Bezogenheit, ja? Ich bin gelehrt, ich habe das gemacht. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr weiter. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Der hatte die besten Voraussetzungen, so ein richtiger Pharisäer zu sein. Der hatte Talente, der hatte eine gute Herkunft, der war top ausgebildet und vom Menschlichen her war er der King. Ja, er war der Macher, er war der Lehrer, er war der, zu dem man aufguckt. Wir kommen in diese Welt auch alle mit wunderbaren Talenten. Und das ist gut. Wir haben auch Dinge gelernt. Und das ist auch gut. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und daraus gelernt, das ist auch gut. Aber um ein Leben, ein Ziel, mit einer Perspektive eines Zieles zu leben, dürfen wir nicht da stehen bleiben. Weil wenn wir auf Fleisch vertrauen, wir vom Fleisch abhängig sind. Fleisch wird irgendwann gammelig. Fleisch wird alt, schrumpelt. Die Kraft geht dahin. Das ist Fleisch. Ja, Gehirne. Vertrocknet, fleischlich gesehen, ja? Man vergisst Dinge. Wenn man jung ist, kann man noch Bodybuilding machen und die Dinger stemmen und alles. Wenn man ein bisschen älter wird, wird es schon schwieriger, kann man trotzdem noch. Es wird aber anstrengender, gell, Friedrich? Und wenn man dann drin bleibt, dann ist es gut. Aber es ist schon mehr Herausforderung, als wenn man sowieso schon Bäume ausreißen kann noch. Ja, so, und dann schreibt er weiter. Aber was mir Gewinn war, was ihm Gewinn war, seiner Egozentrik, seiner Selbstzentriertheit, seinem Ich, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, er hat es um Christi Willen, darum geht es, um des Christus Willen für Schaden geachtet. Weiter.
Erklär doch nochmal. Mach mal Schaden.
Er hat gesehen, dass es ihm nicht gut tut. Dass das, wenn er mit Christus gehen will, hinderlich für ihn ist. Ihn abhält von den guten Dingen, die Christus für ihn hat. Weiter. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber, der alles, und jetzt kommen wir zur Hingabe, übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Also dieses seinen Herrn zu erkennen, zu erfahren, es geht hier ja nicht um gedankliches Erkennen, sondern um Herzenserkennen. Und wir können diese intime Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist nur pflegen, wenn wir anderes weglassen. Also, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Für Dreck! Damit ich den Gewinn Ist das nicht großartig? Also wir müssen uns entscheiden. Es gibt keinen Mittelweg. Wir können zwar auf den Mittelweg gehen, aber das wird uns immer wieder hin und her schwanken lassen. Also entweder so oder so. Und jetzt machen wir bitte noch Philipper 3, 13 und 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse. Was bedeutet vergessen?
Ich war mal weg.
Ist es noch da oder ist es weg? In unserem. Also es ist ein Akt. Ich vergesse. Es verschwindet nicht einfach, aber ich entscheide mich, nicht mehr darauf aufzubauen. Ich vergesse. Ich lasse das liegen. So wie Gott, wenn er uns sieht, Anke, Erwin, Anni, Friedrich, David, Angela, Eunice, Miriam, Judith, Michael, Mabel, Ikoni, Anne, Lisa, Uwe und mich, wenn er uns sieht, wisst ihr, was er vergisst? Er sieht uns in Christus. Und wisst ihr, was er vergisst? Unser Schlechtsein vergisst er. Unsere Sünden vergisst er. Er hat sich entschlossen, diese Dinge zu vergessen. Unsere Egozentrik vergisst er. Unsere Sturheit vergisst er. Unser Ungehorsam seinem Wort gegenüber vergisst er. Er hat sich entschieden, es nicht zu sehen. Na, das ist dieses Vergessen. Weil er Jesus sieht und da erinnert er sich, der hat bezahlt. Mein Zorn über diese Dinge ist bezahlt. Ich muss nicht mehr zornig sein. Über jeden von uns. Und Paulus sagt hier, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse meine Ausbildung. Ich vergesse meine Sünden, dass ich Christen umgebracht habe. Ich vergesse das, ich vergesse das. Und ich strecke mich aus. Es ist aktiv. Aktiv. Ja, ausstrecken. Nicht kommst du heute, nicht kommst du morgen. Oder ach, das verschieben wir mal auf morgen. Als Kind hat mich das genervt. Ich war mal im Kinderheim bei einer Freundin, Tante Marianne, war eine Freundin meiner Mutter. Die arbeitete in Saarbrücken am Ratzenpfuhl oder wie das hieß, in einem Kinderheim. Und da waren sozial schwache Kinder, also aus schwierigen Familien. Und da gab es eine Elvira. Und Elvira war die Küchenfee. Und Elvira hatte mich in ihr Herz geschlossen. Und bei Elvira durfte ich immer auf dem Bett sitzen und die Mainzelmännchen gucken. Die Eltern wissen noch, was die Mainzelmännchen sind. Zwischen der Werbung kamen die Mainzelmännchen. Das war für mich ein Hochgenuss. So, aber diese Zuneigung hatte auch einen Preis für mich. Elvira erwartete nämlich, dass ich im Küchendienst half. Oh, einmal habe ich es nicht gemacht. Der Küchendienst war fast fertig. Und dann kam ich und dann sagte sie zu mir, ja, ja, am Abend werden die Faulen fleißig. Das Ding hat mich das Leben lang geprägt, begleitet. Und noch ein anderer Spruch, den ich aber mittlerweile als sehr positiv umgewandelt habe, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und ich habe mit vielen Menschen zu tun, die es so gerne auf morgen verschieben. Was weiß ich denn, was morgen ist? Entweder ich sage, okay, ich habe es nicht geschafft, aber ich kann es nicht verschieben. Weil morgen ist ein anderer Tag. Wenn ich morgen die Chance habe, es zu tun, ist gut. Und wenn nicht, dann habe ich es verpasst, je nachdem, was es ist. Ich habe nochmal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich hatte ja mir vorgenommen, jetzt diese Woche Gardinen zu nähen. Das hatte auch seine Gründe. Es wird schon so lange, habe ich das schon hin und her geschoben, weil ich bin nicht der Freund vom Gardinennähen. Die sind so groß. Die Nähte sind so lang. und es ist so schwierig, die gerade auszumessen. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Du misst und dann nähst und nachher sind sie trotzdem schief. Also, ich habe es geschoben, aber ich wusste, wenn die Kinder weg sind, dann hast du die Ruhe, das äußere Umfeld und dann nähst du in dieser Woche, die Folgewoche, die Gardinen. Die erste Gardine war genäht, die war noch nicht fertig genäht und die Maschine ging in Flammen, also fing an zu rauchen. Klar, es ist eine uralte Maschine, die hatte ich angeschafft, als ich mit Emanuel schwanger ging. Also das war 84, ist er geboren, 83. Und ich musste einen Stor nähen und dann ging immer so, weil ich mal die Stecknadel wieder rausmachen musste. Und damit die Nadel mir nicht abbricht. Aber dem Motor tat es nicht gut. Und dann wusste ich, dass es hin. Ich habe die Maschine nur vor die Tür gestellt, dass sie dort weiter rauchen kann, bis sie ausgeraucht hat. Und dann habe ich überlegt, okay, Maschine hin. Emanuel ist oben, weiß nicht, wie die funktioniert, gehe ich auch nicht dran. Nimmst du mit der Hand. Und habe ich mir so einen zweiten Schlachtplan gemacht. Ich habe gesagt, jeden Tag so 2 Stunden mit der Hand nähst. Ich hatte gewusst, jetzt, wie lange ich so näher an so einer Sache. Dann hast du es Ende der Woche geschafft. Es war Anfang der Woche. Mittwoch, Donnerstag, in der Gemeindezeit kriege ich eine neue Maschine geschenkt. Ich hatte das natürlich kommuniziert, aber nicht um zu sagen, dass ich eine neue Maschine will, sondern einfach nur zu sagen, es hat mich cool gelassen. Es hat mir gar nichts ausgemacht. Ich hatte direkt, du kannst doch mit der Hand nähen. Und Jahrhunderte haben sie mit der Hand genäht. Und meine Freundin aus England, die näht seit Jahren mit der Hand. Und ich krieg eine Maschine. Und habe dann genäht und habe dann, gestern kamen wieder Sachen dazwischen. Das war der letzte Tag, wo ich wusste, wo ich nähen kann. Und dann sagte der Uwe auf einmal, ach komm, wir gehen mit der Mama Eis essen, die ist alleine. Und da hatte ich dann schon gedacht, naja, was ist, wenn wir mit dem Eisessen fertig sind? Es gibt 2 Pläne. Entweder Uwe fragt mich, komm, wir gehen noch zur Mama, dass sie nicht alleine ist. Oder er sagt, er fährt zur Mama und er kann mich absetzen zu Hause. Es kam ganz anders. Er sagte, er lud die Mama ein zu uns. Da dachte ich noch im Auto, oh, dann werde ich aber trotzdem meine Gardine nähen. Aber irgendwie, das war so ganz kurz, da dachte ich, nee. Und habe gesagt, ey Mama, wenn wir zu Hause sind, spielen wir Mensch, ärgere dich nicht, weil ich spiele so gerne Mensch, ärgere dich nicht. Und dann hatten wir einen guten Nachmittag, so, oh, die Gardinen waren noch nicht genäht. Und da kam dieses Stimmchen, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich habe genäht. Ich habe die Gardinen fertig. Sie sind aufgehängt. Und dann habe ich auch noch geputzt. Und ich weiß nicht, wie viel Uhr war es. Keine Ahnung.
10 Uhr, ja.
So. Und bin heute Morgen total zufrieden aufgestanden. Ich hatte mir Eckpunkte gemacht. Es gibt Eckpunkte in meinem Leben. Das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun. Aber dieses, was ich heute kann besorgen, verschiebe ich nicht auf morgen. Das ist einer dieser Eckpunkte. Und der zweite ist, wenn es getan werden muss und es nicht irgendwas gibt, was es wirklich hindert, dann tue ich's. Und nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern ich tue es einfach. Und wenn danach auch noch geputzt werden muss, dann putze ich auch noch. Weil ich nämlich weiß, morgens, wenn ich barfuß über den Boden gehe und ich habe keine Krümel an den Fußsohlen, das ist für mich der Genuss. Das ist wie Urlaub. Merkt ihr? Und so brauchen wir auch im Gehen mit Jesus Eckpunkte. Aber der erste Eckpunkt ist unsere Ich-Aufgabe. Und das fällt uns viel, viel schwerer. Weil wir immer meinen, uns wird was geklaut. Wisst ihr, was das Einzigste ist, was uns genommen wird? Das Natürliche. Das Natürliche wird umgetauscht. Unsere Talente werden gereinigt und zurückgegeben. Die sind dann frei von Egoismus. Wir tun die guten Dinge und müssen nicht selbst uns darstellen, weil es gereinigt ist. Wir tun die Dinge, die zu tun sind und müssen nicht selbst uns verkrampfen, weil wir alles vermögen, indem der uns stark macht, weil wir mehr sind als Überwinder, der uns stark macht. Das ist der Tausch. Was halten wir denn immer noch an unserem Ich fest?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß auch, du trotzdem. zwischendurch fest. Das war auch wieder so eine Sache. Vorgestern trifft dich mein Schnucki. Ruth ist jemand, die mal sagte, sie kommt und mal nicht. Und ich hatte mir an diesem Tag eben auch Gardinen vorgestellt. Und dann ruft sie an, beziehungsweise ich rufe zurück. Und dann sagt sie, Mama, ist noch von dem Essen von gestern was da? Und sage ich, ja, ist noch. Ich hatte sowieso keinen Hunger und ich wusste so viel, dass Uwe auch noch mit essen kann. Also das hat mich schon mal nicht geritzt. Aber mein Plan war schon wieder durcheinander geschmissen. Der Ulrike Plan. Eigentlich hatte die Ulrike sich doch geplant, das und das und das zu tun. Und außerdem, und Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt meldet sich Tochter an. Dann habe ich noch ganz zart gefragt, ja, soll ich dir denn das Essen dann auf deine Tasche draußen stellen? Nö, wenn ich da bin, kann ich doch auch noch bei euch essen. Und dann bin ich raus auf die Wäscheleine, an die Wäscheleine und da fing so der Weltenschmerz an, so kurz vorm Heulen. Und da sagt er, Jesus, oh, guck, was dazwischen. Ja, und auf einmal merke ich, Moment mal, hey, du bist ja total selbstzentriert schon wieder. Wenn doch die Liebe in dir ist und du doch die Langmut in dir hast und die Güte und die Freundlichkeit und alles, was da so ist, was machst du da? Und da war ich schon wieder fröhlich. Ne? Also unser Ich muss weg. Und dann kriegen wir es geläutert, gereinigt für andere positive Sachen zurück. Ey, das ist doch, ist das nicht gut? Sag mal Amen dazu.
Ja.
Noch ein Fest, also dieses, das ist eigentlich so dieser, nachdem man Jesus ist unser Herr, ist unser Bräutigam. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Von dem aus geht es überhaupt, die Vermessung. Aber der zweite Vermessungspunkt ist wirklich dieses, das Ich muss weg. Meine Allüren, meine Gewohnheiten, meine eigenen selbstzentrierten Wünsche, mein Kopfwissen ohne Praxis, mein Nachholen. Und dazu gehört auch dieses Warum-Fragen. Hat man schon drüber gesprochen. Stelle nie die Frage, warum. Wenn es ordentlich gestellt ist, ist was anders, um wirklich eine Antwort zu kriegen von Gott, um weiterzukommen. Aber dieses Warum, dieses anklagende Warum, weglassen, gehört zu einem egoistischen Ich. Das muss ausgetauscht werden. Und es wird ausgetauscht. Das ist das Gute. Ein dritter Eckpunkt, ganz wichtig, ist Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Überall, wo wir merken, da ist nicht der Friede Gottes, das ist ein fauler Friede, da ist ein Deal dabei, um entweder irgendwas zu bekommen von jemandem oder man geht halt jetzt mal das, damit ich so einen Scheinfrieden habe. Das ist sollte kein Fixpunkt im Leben sein, sondern dieser richtige Frieden. Na, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Frieden ist ein ganz großer Eckpunkt. Wenn wir den Frieden in unserem Herzen nicht spüren bei einer Sache, Finger weg. Finger weg. Ich bin schon öfter reingefallen, wenn ich den Frieden nicht hatte und habe es dann trotzdem getan. Und hätte ich mir ersparen können. Könnt ihr bestimmt auch Dinge von erzählen, ja? Also das ist auch dieser, so ein Vermessungspunkt der Frieden. Denn wir wollen doch Entscheidungen treffen, die gute Entscheidungen sind und die uns helfen, das zu tun, was Gott für uns bereitet hat. Und wir müssen uns immer wieder die Frage bei allem stellen, bin ich wirklich dem Herrn ausgeliefert? Habe ich mich selbst ihm ausgeliefert? Und das ist ein Prozess. Ich mache das jetzt schon seit fast einem Jahr wirklich jeden Morgen. Und ich merke, am Anfang war es echt schwierig. Und jetzt ist es mir schon eine Freude, es auszuliefern, auszuliefern. Und zu sagen, tu du. und ich gebe dir es ab und es ist kein Krampf mehr. Und man merkt, wie man doch, es ist einfach eine Veränderung. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist eine Veränderung auch der Wahrnehmung von Situationen, wie man in Situationen hineingeht. Also welche von diesen Grundwerten, welche von diesen Vermessungspunkten leiten mich? Was uns sehr helfen kann, in diesem Streben der intensiven Hingabe, des Zusammenseins mit Jesus, ist das Wissen, was Jesus für uns getan hat und wer wir sind. Und da gehe ich jetzt nur noch ganz kurz drauf ein. 1. Petrus 1, Vers 19. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Wir sind erkauft, nicht mit irgendeinem Blut, sondern mit dem kostbaren Blut. Jesus wird beschrieben als der kostbare Eckstein. Wenn wir mit dem kostbaren Blut erkauft sind, sind wir dann kostbar? Wir sind gewaschen mit kostbarem Blut. Und das ist auch ein ganz wichtiger Eckstein, denn wenn wir wissen, wir sind mit kostbarem Blut gewaschen, dann werden wir uns nicht selbst als Dreck erachten. Oder als etwas Schmutziges. Wir sind gewaschen mit kostbarem Blut. Römer 8, Vers 33, noch so ein wichtiger Standpunkt. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wir sind Auserwählte Gottes. Auserwählt. Lass es mal zu. Auserwählt. Handverlesen. Auserwählt. Nicht irgendwie aus der Masse raus. Nein. Da ist eine große Masse mit Menschen. Und Gott schaut durch seinen Sohn und er greift mit seiner Hand und er nimmt dich in seine Hand. Du bist meine Auserwählte, du bist mein Auserwählter. Lasst es euch mal bewusst werden. Ja, auserwählt. Epheser 1, Verse 4 und 5. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Jetzt kommt noch was außer dem Auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Wir sind heilig, wir sind tadellos vor Gott. Ist das nicht ein Stand? Ganz wichtig, dass wir das festhalten in allem. Und wenn andere nicht mit einer Meinung mit uns sind, in irgendetwas, müssen wir dann um unseren Standpunkt kämpfen? Müssen wir uns behaupten, indem wir sagen, jetzt guck mal zu, wer ich bin? Nein, denn wir wissen doch, wir sind doch auserwählt. Es gibt nichts Höheres als auserwählt. Heilig, wir sind Priester des Höchsten. Stellt euch das mal vor. Also, wenn wir das in Christus sind, dann ist es doch recht gut, unser eigenes Ich mal runterzuschmeißen vom Thron und zu sagen, ich mache so gerne den Tausch. Das Ich, das ist das. Und wenn wir den Tausch gemacht haben und mit diesen Eckpunkten, dann können wir wirklich bewusst handeln. Gut handeln. Lebensfördernd handeln. Produktiv, konstruktiv, kreativ handeln. Es ist so wichtig, hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Die Freude war das, was zielgerichtet war. Die Freude, uns zu erlösen, uns zu erkaufen, uns die Dinge Gottes zugänglich zu machen, sodass er durch diese Dinge durchgegangen ist, zielorientiert, ja? Willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Da musste er durch. Das war der Umstand. Aber er war zielorientiert. Er wusste, wenn ich da durchgehe, erfülle ich den Willen Gottes. Erkaufe ich die Menschheit. Entmachte ich Satan, der die Menschheit knechtet. Bringe ich geöffnete Türen, damit Töchter und Söhne in Gottes Reich kommen können. Öffne ich die Türen weit für Heilungen, für Befreiungen. Ich öffne die Türen, dass Menschen in diesem So-So, in diesem Wohlstand leben können. Dass Menschen für Menschen da sind. Das wusste er. Hatte er alles in seinem Herzen, in seinem Wesen, er wusste das. Er hatte sein Ich aufgegeben. Und ist über diese Zeit des Kreuzes ist er durchgegangen. Weil er diese Freude im Blick hatte. Und deswegen sollen wir auf ihn schauen, damit es uns nicht rausreißt. Sondern wir sollen auch das, was dahinter liegt. Friedrich, du willst ein Geschäft aufbauen, gell? Und dafür musst du auch was einsetzen, oder? So, aber was siehst du? Was dich beflügelt, weiterzumachen?
Ja.
Du siehst ihn, aber das ist klar, er steht.
Das Ziel.
Das Ziel siehst du vor Augen. Und das, Mabel auch mit Kenia, du siehst das Ziel vor Augen. Können ganz viele andere Sachen. Ja? Das Ziel, das hält einen fest. Und Jesus ist unser Beispiel. Ganz wichtig. Und wir haben den freien Zutritt. Das ist auch ein ganz wichtiger Vermessungspunkt. Ein Grundwert. Ich habe den freien Zutritt zu Gottes Thron. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Er hat den Korn zerrissen. Lediglich meine Hingabe, hatten wir schon angesprochen, mein Glaube und mein Gehorsam sind Voraussetzungen, praktisch ergreifen zu können, was Gott für mich hat. Also, wir verbrauchen verschiedene Eckpunkte. Jeder kann das zu Hause für sich nochmal überlegen, was ist mein, was sind meine Punkte, was sind meine Grundwerte, an denen ich mein Handeln ausrichte, egal was ist. Und wenn diese Liebe in uns ist und diese Eigenschaften der Liebe, es ist ja eine Geistesgabe, die Geistesfrucht ist Liebe, durch den Geist ausgegossen. Und dann habe ich schon die wunderbarsten Anhaltspunkte, wie ich in Situationen reagiere, wenn eine Situation ist, wo Unfrieden entstehen könnte. Ja? Oder man die Geduld verlieren könnte. Oder es gibt so Zustände, die dauern so lange. Und dann hat man gerade einmal aufgeatmet, weil es so scheint, dass da jemand in die Freiheit kommt und kaum hat man ausgeatmet und das jemandem erzählt, schlupp, geht es wieder zurück. Und dann richten wir uns auf in unserem Herzen, indem wir wissen, Moment mal, Langmut, Geduld, Güte zu decken, hoffen, glauben. Ja? Und das macht uns frei. Ja, lieber Geist, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist. Ich danke dir, dass du uns geöffnete Ohren gibst zu hören. Ich danke dir für dein Wort, himmlischer Vater. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für deine Güte, für deine Treue, für deine Gnade, für deine Liebe, dass wir deine Kinder sein können. Ich danke dir, dass du unser Bräutigam bist, Herr Jesus. Und danke, dass du für uns gute Wege vorbereitet hast. Und dass du aber nicht derjenige bist, der uns da treibt in diese guten Wege hinein, sondern der wirklich ganz geduldig uns leitet. Und erst wenn wir Ja sagen, mit uns Schritte geht. Wir sind keine Marionetten, wir sind zur Freiheit berufen. Aber du hast für uns alle einen guten Plan. Und dafür danke ich dir. Amen.
Bitte.